Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Edeka, Ihrem Partner für mehr Nachhaltigkeit beim Einkauf. Edeka, wir lieben Lebensmittel.
Ist Bäume pflanzen gut für die Welt oder doch nur gut fürs Gewissen? Die Kettenreaktion. Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Wahrscheinlich eins der berühmtesten Zitate in deutscher Sprache überhaupt, oder? Der
Martin
gute Martin Luther. Genau.
Ja, der konnte es, ne? Ja, Gott sei Dank geht hoffentlich morgen die Welt nicht unter. Aber eine Sache stimmt, Bäume pflanzen ist total in. Weißt du noch, neulich im Hotel war ein Schild am Check-in, für jedes Mal Zimmerservice Verzicht würden sie einen Baum pflanzen.
Machen die das jetzt, weil die Geld sparen wollen im Hotel oder weil die was mit der Umwelt erreichen wollen? Man weiß es nicht.
Ja, und oder hier, als wir einen Bierkasten eingekauft haben.
Oh ja, Bierkasten, ne? Also pro Kasten wird ein Baum gepflanzt oder
pro Festivalticket, das man kauft. Also überall werden angeblich Bäume gepflanzt. Das hört sich erstmal total super an. Aber wo werden die jetzt hingepflanzt und stimmt das überhaupt und was bringt es?
Das wollen wir heute aufdröseln. Also erstmal kann man ja feststellen, da wird auch niemand widersprechen. Bäume pflanzen an und für sich ist keine schlechte Idee. Aber kann man damit wirklich globale Krisen lösen? Oder ist das, um mal in Luthers Zeitgeist zu bleiben, so eine Art Ablasshandel? Also ich benehme mich weiter wie eine Umweltsau und ab und zu kaufe ich Bier, für das dann ein Apfelbaum oder ein anderer Baum irgendwo gepflanzt wird und dann ist alles wieder gut? Naja. Also, diese Baumpflanzerei, die wurde sehr hoch gehängt und seit 20 Jahren mindestens gibt es auch schon globale Megaprojekte und es gibt auch immer neue große Baumpflanzprojekte. Zum Beispiel The Great Green Wall, ein neuer Wall, der einmal quer durch Afrika läuft und da die Verwüstung aufhalten soll. Wir schauen uns das heute mal an. Wo stehen wir da? Ist das alles nur Greenwashing oder eine echte Lösung? Hier ist die Kettenreaktion, euer Wissenschaftspodcast, in dem wir versuchen herauszufinden, wie Natur und Wissenschaft alles mit allem zusammenhängt. Ich bin Dirk Steffens.
Und ich Sabine Steffens. Und wir finden es ganz großartig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Übrigens, dieses Thema wurde von einer Hörerin vorgeschlagen. Dafür wollen wir uns ganz herzlich bedanken. Sehr, sehr cooles Thema. Vielen, vielen Dank und gerne mehr von diesen Vorschlägen.
Ich habe gerade noch mal versucht, den Namen rauszufinden, habe ich nicht geschafft in meinem Datenchaos. Also du weißt, wer gemeint ist. Vielen Dank an dich.
Apropos Themenvorschläge. Ab sofort ist es leichter, mit uns in Kontakt zu treten. Wir sind ab jetzt nämlich bei Campfire.
Ja, wir sitzen mit euch am Lagerfeuer.
Ja, kennt ihr das? Falls ihr es noch nicht kennt, schaut unbedingt vorbei. Das ist tatsächlich so eine Art virtuelles Lagerfeuer herumsitzen. Da kann man Geschichten hören und miteinander diskutieren. Und wir können euch auch ab und zu mal zusätzliches Material hochladen, wie Links und Fotos.
Kurz gesagt, eine viel direktere Form der Kommunikation zwischen euch und uns. Und Wir freuen uns darauf.
Ja, den alten Spruch, den kennt ihr sicher alle.
A man must build his house, raise his child and plant his tree. For in these simple acts a life takes root.
Ja, alles, was ein Mann tun muss, warum eigentlich eine Frau nicht? Das ist ein alter sexistischer Kommentar, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, eben, also alles, hallo, was ein Mensch, dein Zitat, das du jetzt reingebracht hast?
Alles, was ein Mensch tun muss, sagen wir mal, ist ein Haus bauen, ein Kind großziehen und einen Baum pflanzen. Denn dann entsteht neues Leben. Wie viele Bäume hast du eigentlich schon gepflanzt?
Da habe ich tatsächlich den Überblick verloren. Ich komme ja von einem Apfelhof. Also wir hatten so einen landwirtschaftlichen Nebenerwerb. Da habe ich natürlich schon viele kleine Apfelbäumchen.
In Aslamoa.
Ja, viele kleine luthersche Apfelbäumchen gepflanzt. Aber natürlich auch danach. Also ich war ja auf der ganzen Welt unterwegs in den vergangenen Jahrzehnten und habe natürlich bei ganz vielen Projekten mit Forschern, Försterinnen, NGOs auf allen Kontinenten von Schweden bis in die Südsee, von Kanada bis auf die Kapverden eigentlich überall schon mal Bäume gepflanzt. Sogar schon mal unter Wasser, kann ich mich erinnern. Da war ich dabei, als wir einen Mangrovenwald versucht haben aufzuforsten.
Ja, auch ganz wichtig. Ja, und wieso ist das notwendig? Weil wir sie vorher alle rasiert haben, die Bäume. Ich habe eine sehr coole Zahl dazu gefunden. Weißt du, wie viele Bäume es gibt?
Weiß das überhaupt irgendjemand?
Ja, es gibt 3 Billionen Bäume weltweit.
Ach, Und wer hat die gezählt?
Ökologen. Es gibt tatsächlich immer bessere Methoden. Man kann das gut hochrechnen, man kann es auch aus dem All sich erschließen. Sogar kann man damit in die Vergangenheit schauen. Früher gab es nämlich mal 6 Billionen Bäume.
What? Das heißt ja, dass die Hälfte der natürlich auf diesem Planeten wachsenden Bäume schon weg ist.
Ja, genauso viel, wie es etwa noch gibt. Und die Idee ist ja dann ganz simpel. Wir pflanzen zurück, was wir verloren haben. Es gibt ja echt tatsächlich viele NGOs oder auch Umweltorganisationen, die uns erzählen, wenn wir nur genug Bäume pflanzen, dann wird alles gut. Ihr kennt vielleicht die Trillion Tree Campaign, Plant for the Planet oder wie sie alle heißen. Was wird uns da verkauft? Man sagt natürlich, die Grundidee ist, Bäume seien das günstigste Mittel, um CO2 zu binden, also unser Treibhausgas, von dem wir gerne weniger hätten.
Also das klingt ja wie eine einfache Lösung für ein sehr komplexes Problem. Also Bäume pflanzen und dann geht die Klimakrise weg. Und du weißt immer, wenn jemand einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen liefert, werde ich sehr, sehr misstrauisch. Oder soll ich jetzt in diesem Fall doch eher hoffnungsvoll sein?
Tja, mal schauen. Also es geht tatsächlich nicht nur um die Klimakrise, sondern auch um das Artensterben, um Bodenverlust und so weiter und so weiter. Wir haben gesprochen mit Professor Thomas Crowther. Er ist Experte für Wälder und die Wiederherstellung von Ökosystemen. Denn es gibt nämlich einen riesigen Unterschied zwischen dem Pflanzen von Bäumen und dem Pflanzen von Bäumen.
When you say tree planting, this can mean two things. If you think of it as governments or companies planting vast rows of trees, then I don't think it helps so much. In fact, it can be quite damaging. However, if you think of tree planting as billions of rural people restoring trees and native diversity to improve their livelihoods, then it's the most incredible thing imaginable because it improves carbon storage, it improves soil health, it improves fertility of the crops, it can alleviate poverty, and it can have all sorts of benefits that go beyond that.
Ja, also ich fasse das mal so zusammen, einfach nur in großem Stil endlose Reihen von Bäumen irgendwo hinpflanzen. Das hilft wenig. Das kann sogar mehr Schaden als Nutzen verursachen. Aber wenn Wälder und Vielfalt wiederhergestellt werden, dann ist das tatsächlich ein ganz, 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 vielleicht sogar das allertollste Erfolgskonzept von allen. Nämlich ein gewaltiger Kohlenstoffspeicher. Etwas, was die Böden viel gesünder macht, was uns dann bessere Ernten auf unseren Feldern beschert, was die Armut auf der Welt mildert und endlos viele andere positive Effekte hat.
Wow, ja, da können wir eigentlich schon wieder aufhören, weil alles gesagt ist, oder?
Naja, wer wüsste besser als wir, dass es zwischen Theorie und Praxis dann oft doch große Unterschiede gibt. Also Aufforstung ist nicht gleich Aufforstung, das haben wir ja gerade von Tom gehört. Die Idee des Aufforstens ist ja glücklicherweise auch nicht ganz neu. Und wir schauen uns doch jetzt mal die globalen Großprojekte an. Funktionieren die eigentlich? Wie läuft's denn da?
Zugrunde liegt natürlich die Tatsache, dass so ein schöner Baum, wie übrigens alle grünen Pflanzen, Photosynthese betreibt. Das heißt, er nimmt Kohlendioxid aus der Luft und baut es in seinen Pflanzenkörper ein, in seinen Holzkörper. Und je nach Baum kommen da 10 bis 50 Kilo CO2 jedes einzelne Jahr zusammen. Also bei vielen Bäumen, wie sie halt in einem Wald so rumstehen, läppert sich das schon.
Viele stellen sich ja einen Baum einfach so vor wie so ein Staubsauger, der einfach CO2 aus der Atmosphäre raussaugt.
Ja, ganz so einfach ist es nicht. Bäume und auch Wälder nehmen natürlich Kohlendioxid auf, aber sie geben auch fast genauso viel wieder ab durch Atmung.
Moment, aber das widerspricht doch allem, was wir immer hören.
Nein, nein, das ist kein Widerspruch, sondern ein wachsender und ein gesunder Wald nimmt mehr Kohlendioxid auf, als er abgibt. Aber kranke Wälder oder verschwindende Wälder machen es leider auch genau andersrum.
Ja, okay, das ist dann natürlich logisch, hast du natürlich recht. Also wenn die Bäume wachsen, nehmen sie was auf, aber wenn sie absterben, geben sie ja eben auch das CO2 wieder an die Atmosphäre ab. Okay. Und das führte dann zu einer Nachricht, die mich vor 1,5 Jahren, als sie rauskam, wirklich erschüttert hat, nämlich die sogenannte Bundeswaldinventur. Klingt schrecklich behördlich, ist es auch, aber erzählt uns im Grunde, wie geht's dem deutschen Wald denn so? Und da kam 2024 eine wirklich fürchterliche Nachricht, nämlich dem Wald in Deutschland geht es so schlecht, dass alle Bäume in Deutschland zusammengerechnet mehr CO2 an die Atmosphäre abgeben als aufnehmen. Also im Grunde ist jetzt der Wald irgendwie das neue Auto oder wie?
Naja, das kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Aber ja, das ist besorgniserregend. Und solche Meldungen gibt es auch immer mal wieder vom Amazonasgebiet. An den Rändern zum Beispiel vom Amazonasgebiet, wo schon viel, viel abgeholzt und gerodet ist, Auch da wird der Wald dann von einer Kohlenstoffsenke zu einer Kohlenstoffquelle. Also da müssen wir tatsächlich aufpassen, da sind die Kohlenstoffkreisläufe nicht mehr im Gleichgewicht. Ja, und in den Kohlenstoffkreislauf, da pfuscht der Mensch natürlich mit der Verbrennung von fossilen Brennstoffen zusätzlich ganz schön rein.
Currently, humans emit about 10 billion tons of carbon into the atmosphere each year. So it's about 30 billion tons of CO2.
Ja, wir bringen jedes Jahr unglaubliche Mengen Kohlenstoff ins System dazu. Also ganz grob gerechnet 30 Milliarden Tonnen CO2.
Now what's incredible is that the global forest system currently stores about 450 billion tons of carbon. And it has the potential to sequester another 226 billion tons of carbon if we can protect it and allow it to regrow to a healthy system.
Tom und sein Team haben eine wirklich große Science-Studie veröffentlicht und in der haben sie dann errechnet, dass über 220 Milliarden Tonnen, das sind Gigatonnen,
220 Gigatonnen, ja,
genau, Kohlenstoff in gesunden Wäldern gespeichert werden könnten. Also das Potenzial.
Also du meinst zusätzlich noch?
Zusätzlich, wow. Genau. Zusätzlich zu dem, das hat er auch gerade gesagt, schon 450 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, die sowieso in den Wäldern ruhen. Also diese 220 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, das ist eine sehr optimistische Schätzung. Andere Forschenden gehen vielleicht von der Hälfte aus. Dennoch riesiges Potenzial in unseren Wäldern.
Also okay, so viel habe ich gelernt. Ein Wald muss gesund sein, damit er überhaupt ein Kohlenstoffspeicher ist. Und so wie du das jetzt und Tom zusammen beschrieben hast, ist es doch naheliegend, zum Weltretten auf Bäume pflanzen zu setzen, oder?
Genau, aber dabei kann auch einiges falsch gemacht werden.
You can stick millions or billions or trillions of trees in the ground in the wrong way and you're not bringing back life at all. You're just making farms of carbon.
Man kann Millionen oder Milliarden Bäume pflanzen, ohne die Natur dabei zu revitalisieren. Und dann hat man eben nur eine Kohlenstoffplantage.
Zum Beispiel ein Baum, den nicht mal Sabine mag. Und Sabine liebt alle Bäume. Sie hat ja jahrelang oben in Bäumen gesessen für ihre Doktorarbeit im Regenwald. Also der Baum, den Sabine nicht mag, jedenfalls nicht, wenn er nicht in Australien wächst, ist der Eukalyptus.
Ja,
kommt
schlimm.
Ursprünglich aus Australien. Ja. Und weil er schnell wächst, ist er so eine Art Superbaum der Holz- und Papierindustrie geworden. Er hat auch eine tolle Kohlenstoffbilanz. Also wenn man jetzt nur auf die Kohlenstoffbilanz guckt, dann hat er eine tolle Bilanz, weil er eben ganz schnell wächst. Aber ökologisch ist er an vielen Orten der Welt trotzdem eine Katastrophe. Denn in diesen Wäldern lebt keine Vielfalt. Die Bäume brauchen besonders viel Wasser. Der Boden darunter, der ist fast steril. Es gibt keine Nahrung für Insekten und andere Tiere des Waldes. Und ja, der Eukalyptus bringt viele Probleme mit sich.
Ja, außerdem ist er eine böse, aka sehr erfolgreiche, invasive Art. Das heißt, wenn man ihn mal irgendwo angepflanzt hat, ist es ganz schwierig, ihn wieder loszuwerden, weil er sich selber so erfolgreich weiter verbreitet. Außerdem ist er ein sogenannter Pyrophyt.
Hört sich an wie einer unserer Jungs, der immer zündelt.
Ist ein zündelnder Baum, genau. Er liebt das Feuer. Er braucht sogar Feuer, um sich selbst zu vermehren. Und ihr habt sicher gehört, diese verheerenden Waldbrände in Portugal und Spanien sind zum Teil dadurch verschlimmert worden, dass es so viel Eukalyptusplantagen dort gibt.
Okay, es fängt also an bei der Auswahl der richtigen Bäume. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie viel von der bisher geleisteten globalen Aufforstung war denn eigentlich für die Katz, also war doof. Tom sagt, die Vereinten Nationen hätten das mal geschätzt und seien zu dem Ergebnis gekommen, ungefähr die Hälfte aller globalen Aufforstungsprojekte waren bisher Monokulturen. Also sage ich mal ganz vorsichtig, nicht so gut.
Nicht so gut, das stimmt. Das heißt jetzt nicht, dass es ganz Mist ist, mal abgesehen von Eukalyptus. Aber auch in einer Monokultur kann man sagen, das Mikroklima wird lokal manchmal besser und kann auch den Boden verbessern und dann vielleicht vorbereiten für eine gesündere Waldkultur. Aber besser wäre es natürlich, von Anfang an einen gesunden Wald zu pflanzen. Was ist denn jetzt eigentlich ein gesunder Wald?
There's a thousand versions of what a healthy forest is. But one thing really tends to come through consistently, and it's the number of species. When biodiversity is high, then the system is very resilient. When you're down to only one species, that species can collapse at any moment.
Ja. Wie beschreibt Tom einen gesunden Wald? Dafür gibt es natürlich viele verschiedene Kriterien, aber das vielleicht Wichtigste ist Biodiversität. Denn wenn man nur eine Baumart anpflanzt, dann ist das System nicht stabil, es kann jederzeit kollabieren. Aber wenn es verschiedene Arten sind, dann leben auch noch mehr Arten in diesem Wald, also dann die anderen Tiere und Pflanzen. Das ganze System wird stabil und der Wald wird gesünder und resilienter. Aber das war ein langer Lernprozess, um das herauszufinden. Schauen wir uns also mal die Megaprojekte an, wie das da gemacht worden ist.
Ja, das muss man sagen, das hat sich sehr gewandelt im Laufe der Zeit. Das war so ein bisschen nach Methode Try and Error. Das ist eigentlich ein bisschen wie in der Wissenschaft.
Wollte ich gerade sagen, also die Wissenschaft irrt sich ja immer zur Erkenntnis. Das vielleicht berühmteste Beispiel für so Megaprojekte ist die Great Green Wall in Afrika. Und dieses Projekt ist wirklich beeindruckend, so beeindruckend, dass es eine eigene Nerdbox verdient, finde ich. Und die Nerdbox öffnet jetzt Sabine.
Ja, die Idee entstand in den 1970er Jahren. Da gab es immer wieder große Dürrekatastrophen in der ganzen Sahelregion. Und Wüstenbildung und der Verlust von Anbauflächen war dort wirklich dramatisch. Nicht nur durch die Klimakrise, sondern auch, weil Menschen dort nicht richtig gewirtschaftet haben, die Böden zum Teil übernutzt haben und so weiter. Dagegen wollte man angehen mit diesem Riesenprojekt Great Green Wall. Das sollte sich 8000 Kilometer lang hinstrecken und 15 Kilometer breit. Ein grüner Gürtel vom Senegal im Westen bis nach Djibouti ganz im Osten Afrikas. Übrigens 47 mal so groß wie das Saarland. Und das Ziel? Bis 2030 sollen 100 Millionen Hektar Land renaturiert werden, 250 Millionen Tonnen Kohlenstoff gebunden werden und 10 Millionen grüne Arbeitsplätze entstehen. Der Claim ist übrigens ein ganz bescheidener: Growing a World Wonder. Man möchte ein Weltwunder wachsen lassen.
Tja, und wie das so oft ist, wenn etwas ganz, ganz, ganz groß angekündigt wird, dann ist es halt schwierig, tja, die Latte nicht zu reißen nachher. Es gibt viel Kritik an diesem Projekt. Zum Beispiel heißt es, dass nicht mal 20% des degradierten Landes bislang wirklich wieder rekultiviert worden seien. Andere sprechen zwar von 30%, aber das ist ja immer noch nicht viel. Und damit ist das Gesamtziel, das im Jahr 2030 erreicht werden sollte, natürlich fraglich. Eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2021 vom Karlsruher Institut für Technologie beurteilt das Ganze eher negativ, weil zu wenig nachhaltig gedacht wurde. Etwa ein Viertel, hat diese Studie gezeigt, ich zitiere das mal, sind ohne Bewässerung nicht für nachhaltige Anpflanzung geeignet. Tja, also dann können sie den Klimatrends auch nicht entgegenwirken. Und deshalb blöken auch schon eine ganze Menge Kritiker, dieses ganze Great Green Wall Projekt, das ist gescheitert.
Ja, ganz so ist es eben nicht. Da zeigt sich mal wieder, wir mögen lieber die schlechten Nachrichten als die guten. Man darf ja nicht vergessen, man kämpft hier gegen die größte Wüste der Welt an, die Sahara. Und ja, wenn man jetzt davon ausgeht, man will wirklich einen riesigen grünen Waldwall haben quer durch Afrika, das hat nicht so gut funktioniert. Aber es gibt ganz viele Regionen, in denen das Projekt eben sehr, sehr gut funktioniert hat. Und vor allem dort, wo Menschen konkret davon profitieren und konkret eingebunden waren. Die Böden sind dort fruchtbarer geworden, Ernten sind stabiler geworden und ganze Landschaften haben sich erholt.
Aber gleichzeitig gibt es natürlich schon auch große Flächen, auf denen bisher kaum etwas passiert ist. Da kommt zu wenig Geld an, natürlich ist Korruption ein Problem, ineffizient, Intransparenz, da werden die falschen Bäume gepflanzt. Tja, und dann bleibt von der großen Idee manchmal nicht viel übrig.
Ja, da haben wir es wieder. Es geht eben nicht darum, möglichst viele Bäume zu pflanzen, aber dort, wo man mit den Menschen arbeitet, wo die Landwirtschaft, Wasser und Ökosystem zusammengedacht werden, da klappt es erstaunlich gut. Also es gibt vielleicht nicht diese riesige grüne Mauer, vielleicht auch kein Weltwunder, aber was gelungen ist und was auch immer weiter voranschreitet, es gibt ein ganzes Mosaik aus wieder renaturierten Flächen. Und außerdem ist es Toms Lieblingsbeispiel.
It is the iconic example because it's their mission is exactly what the world needs. It's millions of smallholder farmers and indigenous communities all across the region protecting land in different ways. Truly, across all of Africa, you're seeing communities' livelihoods being improved by the revitalization of nature.
Ja, Tom sagt, das ist wirklich ikonisch und das ist genau, was die Welt braucht. Millionen Menschen in lokalen Communities quer durch Afrika, die ihr eigenes Land auf verschiedene Weisen beschützen und dadurch ihre Lebensgrundlagen verbessern durch die revitalisierte Natur.
Ein noch größeres Projekt als Great Green Wall ist The Three North Shelter Belt. Und wo steht das? Mal wieder in China. Naja, klein machen die da ja nicht. Warum heißt das so? Das geht durch die nördlichen drei Provinzen Chinas und ist ein Schutzgürtel, der eben auch Wüsten aufhalten soll.
Ja, und in China geht's ja nicht klein, hast du schon gesagt. Es ist das größte Aufforstungsprojekt der Welt, gestartet 1978. Die Laufzeit ist bis 2050 geplant. Und das gesamte Projektgebiet umfasst rund 40% der Fläche Chinas. Das werde ich jetzt nicht mehr in Saarländer umrechnen, weil das sprengt wirklich die Vorstellung.
Wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, das heißt jetzt nicht, dass 40% von China Wald werden soll, sondern dass 40% der Fläche Chinas von den positiven Effekten etwas hat, richtig?
Genau, die Einflussfläche des Projektes.
Ist so groß. Mhm. China hat nämlich ziemlich früh die Bedrohung durch die Desertifizierung. Das ist übrigens
eins. Desertifizierung?
Weißt du was? Es ist egal, wie alt ich werde und wie lange ich Wissenschaftsjournalismus mache. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen, ohne mich einmal zu versprechen. Also hier kommt der zweite Versuch. China hat früh die Bedrohung der Desertifizierung und des Bodenverlustes erkannt. Also warum? Was die wenigsten wissen, China ist das Land weltweit mit der größten Wüstenfläche. Fast ein Drittel von China ist Wüste. Das ist, ich glaube, 7-8 Mal Deutschland. Welche Wüsten sind das? Die Wüste Gobi, die Taklamakan und die nicht so bekannte, aber doch sehr große Gurbantügüt, wenn man das so ausspricht.
Das richtig also, ausgesprochen?
Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind die Wüsten da riesengroß, ganz egal, wie man sie ausspricht. Und deshalb ist es für China auch ein Riesenthema, gegen Wüstenbildung und Sandstürme etwas zu unternehmen. Ist doch gerade wieder viral gegangen auf Insta.
Ja, in meinem Insta-Feed hatte ich diesen Zeitraffer von wie ein immenser Sandsturm so eine ganze Stadt verschluckt. Das sah aus wie Armageddon.
Bisher sind die Erfolge dieser chinesischen Maßnahmen allerdings, durchwachsen, würde ich mal sagen. Haha, Wortwitz bei einer Baumpflanzaktion, durchwachsener Erfolg. Viele der frühen Pflanzungen waren Monokulturen, wusste man halt noch nicht besser. Und dann waren die Ausfallraten hoch, die Bewirkung war begrenzt, weil einfach viele Bäume wieder abgestorben sind. Aber man hat inzwischen daraus gelernt.
The Chinese government immediately reacted and invested heavily in mixed diverse forests that they are now completely replacing all of the monocultures.
Tom sagt, die chinesische Regierung hat reagiert und ersetzt diese Monokulturen durch vielfältige und standortgerechte Wälder. Und da sind natürlich die ökologischen Effekte viel besser. Und es gibt erste messbare Erfolge, zum Beispiel beim Bodenschutz und sogar beim regionalen Klima.
I think what I've been inspired by with China is their ability to learn and adapt and very rapidly respond. And they've already restored huge areas of diverse forests where there's parrots and monkeys moving through them. These forests, these diverse forests have even started changing the weather patterns as they're producing more clouds and producing more rainfall.
Ja, er ist wirklich inspiriert dadurch, wie schnell die Chinesen lernen und sich anpassen können. Riesige Flächen sind jetzt tatsächlich schon artenreicher Wälder geworden, voller Pandas und Affen. Und die Wälder ändern sogar das Wetter und produzieren Regen.
Verrückt, oder? Man kann Wetter machen. Naja, man sieht, wie schnell auch die neuen jungen Wälder schon eine positive Wirkung entfalten können, wenn sie denn richtig angepflanzt sind. Wälder machen Wetter. Das ist wirklich ein gigantisches Projekt. Also da wurden so viele Saarländer aufgeforstet, Millionen und Millionen Hektar, das kann ich gar nicht zusammenzählen. Und in einigen Regionen konnte schon die Ausbreitung der Wüste messbar gebremst werden.
Ja, ich sag's nochmal für alle, ungefähr auf der Fläche 150 Mal so groß wie das Saarland hat es schon funktioniert. Oh Gott, wenn der Dirk nicht mehr reagiert, ist der Witz tot. Leute, wollt ihr es weiterhören?
Too much, einmal pro Sendung.
Okay, also was haben wir gelernt? Aufforsten ist super, aber richtig. Auch bei der Trillion Tree Campaign hat man mittlerweile ganz viel gelernt und die Methoden angepasst. Aber es gibt noch eine tollere Lösung mit noch mehr Potenzial. Oder sagen wir genauso viel Potenzial. Und die können wir ganz besonders gut umsetzen, denn wir müssen dafür nichts machen.
I think about 60% of the potential comes from just protecting what we have and letting them thrive. At the moment, the average forest is about 30% of its full maturity. Almost no forests on the planet are in their natural state. They're tiny little things.
Tom sagt, mehr als die Hälfte des Potenzials, also der Kohlenstoffspeicherkapazität, steckt eben darin, dass wir den Bestand schützen und wachsen lassen und nicht unbedingt neue Wälder pflanzen müssen. Denn so ein Durchschnittswald auf der Erde, der hat erst 30% seiner Reife erreicht. Oder anders gesagt, es gibt kaum ausgewachsene Wälder. Die meisten Wälder sind noch ganz klein und jung, sind sozusagen Babywäldchen.
Ja, Man muss das vielleicht erklären. Primärwälder sind Wälder, die sich über Jahrhunderte oder Jahrtausende ohne menschliche Eingriffe entwickeln konnten. Da gibt's da drin sehr, sehr alte Bäume, sehr viel Totholz, unglaublich viele Arten. Und vor allem ist die Struktur sehr, sehr komplex. Und das ist eben diese Wälder, diese alten Wälder sind extrem wichtig. Das sind die richtigen CO2-Senken und die sind gleichzeitig stabil und widerstandsfähig.
In the quiet hush of an ancient forest, beauty endures, timeless and untouched.
In Deutschland übrigens haben wir von so einem Wald genau gar nichts mehr. Wir haben nur Wirtschaftswälder und ein paar etwas ältere Wälder, aber einen richtigen Urwald. Tja, null, zero, gar nichts.
Ja, das ist traurig, aber wahr. Weißt du noch, Dirk, als wir in einem der letzten verbleibenden Urwälder Mitteleuropas waren?
Das war in Österreich, richtig?
Ja, der Rotwald, der Urwald Rotwald, irgendwo ganz versteckt in den niederösterreichischen Alpen.
Traumhaft schön, traumhaft schön.
Ja, und mich hat das auch wirklich überrascht. Also wir reden ja nicht nur von Regenwäldern als Urwäldern, nein, die gibt's in allen Klimazonen. Und dieses letzte Urwaldrestchen war umgeben von einem Wald, der auch schon ganz lange unter Naturschutz steht, so 100, 200 Jahre. Und ich dachte mir, naja, das wird man kaum sehen. Das sieht auch schon relativ wild aus, so ein alter Wald. Aber der Unterschied war doch nochmal wirklich mindblowing, irre.
Und jeder Schritt auf diesem, Primärwaldboden,
ja,
fühlte sich an wie etwas, was ich vorher noch nie gefühlt habe im Wald. Also dieser Boden ist wie so eine weiche Matte in einer Sporthalle eigentlich. Ne?
Ja, es war sensationell schön, ganz ganz besonders.
Und kann man nicht wieder aufbauen, wenn es mal kaputt ist?
Das ist leider so. Genau genommen lässt sich ein Primärwald auch nicht wiederherstellen. Ne? Dann ist es halt ein Sekundärwald. Aber man spricht trotzdem von wertvollen Wäldern, von voller Reife eines Waldes, wenn der ungefähr 200 Jahre alt ist. Dann kommt er auch schon sehr nah hin an die maximale Speicherkapazität und eine große Stabilität. Und natürlich an die 1000 anderen Benefits, die alte Wälder eben so bringen.
Okay, Original ist logischerweise weg, wenn es mal weg ist. Aber man kann sehr gute Kopien anfertigen, die unsere Probleme auch kleiner machen würden. Und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis dieser Folge. Die beste Lösung ist natürlich mal wieder einfach nichts zu zerstören. Und überall da, wo es geht, Natur dann wieder zurückzubringen, ist die zweitbeste, die B-Lösung. Zusammen muss man das allerdings immer machen mit den Menschen, die dort leben, mit den Einheimischen. Und immer wenn das gelingt, greift noch ein ganz besonderer, weiterer, erfreulicher Effekt.
I think examples like the Great Green Wall are a perfect example. When human livelihoods are improved by nature, they incentivize more, you know, that nature improves the livelihoods, that incentivizes more protection of nature, which improves the livelihoods further. And you build a loop that starts to grow and grow and grow. And I think if we can lean into those feedback loops, we have incredible potential.
Tja, ich würde sagen, das war mal eine astreine Kettenreaktion von Tom Crowther. Die brauchst du bloß noch übersetzen.
Das mache ich gerne. Beispiele wie die Great Green Wall zeigen, wenn sich die Lebensbedingungen der Menschen durch die Natur verbessern, dann entsteht ein Anreiz, diese Natur dauerhaft zu schützen. Das führt dann wiederum dazu, dass es der Natur noch besser geht, weil sie halt noch besser beschützt wird, was wiederum die Lebensbedingungen der Menschen weiter verbessert. Und so entsteht eine positive Kettenreaktion, eine positive Rückkopplung, die sich selbst immer weiter verstärkt.
Tja, Lösungen wachsen einfach nicht in den Himmel und jedenfalls nicht so schnell. Vielleicht ist es genauso wie bei den Wäldern. Sie wachsen langsam, komplex und lebendig. Naja, also bei den Aufforstungserfolgsgeschichten kann man sagen, man hat viel gelernt, man kann aber auch immer noch viel mehr dazu lernen. Und Bäume allein können die Welt vielleicht nicht retten, aber gesunde Wälder sind ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Und vor allem, finde ich, eine der allerschönsten Lösungen, die wir so haben.
Das war die Kettenreaktion. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn ihr weiter so schöne Ideen habt für Themen wie diese Idee von unserer Hörerin, dann schaut rein auf Campfire, lasst uns in Kontakt bleiben. Wir freuen uns auf eure Ideen.
Und wenn ihr uns live sehen wollt, die nächste Tour, hoffnungslos optimistisch, ist jetzt im Vorverkauf. Da kann man Tickets kaufen und da freuen wir uns schon sehr. Und überhaupt freuen wir uns, dass ihr wieder dabei wart bei der Kettenreaktion. Gerne lasst eine gute Bewertung da oder ein Like. Und ja, schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein.
Die Kettenreaktion ist eine unabhängige Produktion. Für den Inhalt verantwortlich sind
Sabine und Dirk Steffens.
Audioproduktion und Sounddesign
Stefan Strüber.
Danke an euch.